Alles für Norwegen, das war das Motto, das König Harald für seine Regentschaft ausgerufen hatte. Seit 1991 gab König Harald alles für sein Land.
Annelies royale Welt.
The one and only.
Ein ARD-Podcast vom SWR.
Ja, diese Folge hat einen traurigen Anlass. König Harald ist mit 89 Jahren gestorben und das Königshaus gab bekannt, mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass seine Majestät König Harald heute verstorben ist. König Harald ist am Freitag, dem 28. August um 6.35 Uhr im Rikshospitalet friedlich eingeschlafen. Und dafür habe ich natürlich auch die Sommerpause meines Podcasts unterbrochen. Denn ja, dieses Ereignis ist sehr historisch. Ich bin Annelie Malun und für die ARD informiere ich euch über die royalen Themen hier in meinem Podcast, aber auch für TV und Radio. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit für Annelies royale Welt nehmt. Und wer diesen Podcast kennt, kennt auch Chrissy Kahn. Chrissy Kahn, du hast dir auch die Zeit genommen.
Ja.
Wegen ja dieses... Ja, diesem Ereignis.
Ja.
Eigentlich hättest du gar keine Zeit gehabt, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich habe ja auch hier in meinem Redaktionsdienst so gesteckt, ne? Und dann bist du am Koordinieren die ganze Zeit und dann kommt diese Meldung und wir haben das natürlich auch so eingeplant im Programm dann wieder und dann entsteht natürlich auch so ein bisschen Stress. Und dann haben wir gesagt, boah, aber nein, der Podcast muss sein. Ich habe schnell eine Vertretung organisiert und jetzt ja, sitzen wir hier. Um drüber zu reden.
In dieser Sonderepisode geht es ja um das Leben von König Harald, den V. von Norwegen. Und ich habe uns auch noch jemanden an unsere Seite geholt, und zwar Jürgen Worlitz. Hallo Herr Worlitz, an die Küste.
Ja, schönen guten Tag nach Mainz.
Genau, Sie sind ja über Laptop bei uns im Studio gelandet. Ich hatte schon, als wir immer wieder telefoniert haben, ja, hatten wir mal drüber geredet, wir in Sachen, ja, König Harald. Und dann habe ich gesagt, vielleicht hören wir uns bald wieder. Und jetzt ist der Moment gekommen. Denn Sie hatten mir erzählt, Sie haben ja König Harald mehrfach erlebt.
Ich durfte im Schloss in Oslo sein, bin von König Harald dort empfangen worden, weil ich eben Kontakter eines Fernsehteams war. Und da sind wir sehr freundlich empfangen worden. Der König hat allen die Hand geschüttelt. Der König hat ein Gruppenfoto mit uns gemacht. Das lief alles super ab. Und ansonsten habe ich ihn mehrfach gesehen, bin ihm begegnet in Kiel beim Segeln. Und ganz zuletzt, das ist noch gar nicht lange her, das war im Juni in Stockholm, da schleppte er sich mühsam an seinen Stöcken in die Oper von Stockholm, denn da war ein Empfang von Königin Silvia und König Carl Gustav aus Anlass ihrer goldenen Hochzeit.
Und Sie sagen es, also für mich war König Harald auch immer jemand, der ja immer da war irgendwie, auch wenn es ihm schlecht ging. Ich meine, wir haben ihn ja in den letzten Jahren immer wieder an Krücken gesehen oder hatte auch eine Stehhilfe, wenn es Empfänge gab, im Schloss beispielsweise. Also er hat sich's nicht nehmen lassen, auch nicht mit 89 Jahren. Ne?
Naja, man sagt immer, er ist so ein alter, robuster Wikinger. Und das war er auch. Also in anderen Worten eine Eiche. Und das ist das, was die Norweger auch geliebt haben. Er war geradlinig, er war eine mächtige Figur auch. Er hatte auch eine angenehme, laute Stimme, wenn er wollte. Und das war jemand, der immer da war, so wie sein Leitspruch eben ist, alles für Norwegen.
Also da hat alles zusammengepasst, oder? Also weil ich kenne ihn natürlich dann nur von diesen Bildern, ne? Das ist ja wirklich ein stattlicher Mann,
ja,
der sich so, so aufbaut,
ja.
Ne? So sieht er da, der da gerade steht und so. Also inhaltlich, vom, wie Sie sagen, die Stimme, die Körperstatur und so, also eigentlich, das ist doch Vorbild.
Naja, und dann hat er eben sich auch für alle eingesetzt, so wie es da auch heißt. Das heißt, er hatte ja mal eine sehr ergreifende Rede gehalten, dass alle Norweger sind, egal ob Männlein, ob Weiblein, ob divers, alle sind sie eigentlich gleich, egal welche Hautfarbe. Und das war eben doch sehr bewegend, weil er das ja sagte, ich bin König für alle. Alle Norweger.
Also er war sehr, sehr beliebt und ich habe ja das norwegische Fernsehen verfolgt, jetzt auch die ganze Zeit, als es, ja, als die Meldung rauskam, dass es ihm sehr schlecht ginge. Und da gab es natürlich ganz viel, ja, so Live-Schalten ans Schloss, also in Oslo. Da wurden ja auch dann schon Blumen hingelegt. Man dachte ja schon, er sei schon verstorben, also schon Stunden vor der Bekanntgabe seines Todes. Und die Norweger sehr mitfühlend und auch betroffen schon, obwohl er ja eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht tot war. Aber man hat dann auch, als es dann rauskam mit der Meldung, viele gehört, ich kann ja kein Norwegisch, aber viele haben gesagt, es ist trist. Und so viel verstehe ich, ja, ne? Aus dem Französischen, Chrisikan, du bist ja sehr frankophil, also traurig. Und sie waren auch alle traurig. Und man hat so gemerkt, irgendwie steht das jetzt im Vordergrund. Und mit den ganzen anderen Schlagzeilen, die die Königsfamilie hatte, da würde ich auch gerne später nochmal drauf eingehen. Trotzdem hat das jetzt alles überlagert. Und jetzt steht einfach mal diese große Trauer an. Die Kirchen wurden dann jetzt auch geöffnet für alle Menschen, die eine Kerze anzünden wollen. Kondolenzbücher, klar, die Flaggen auf Halbmast. Mhm. Und mich hat dieses Niederlegen der Blumen so ein bisschen auch erinnert an den Tod der Queen, muss ich sagen. Ging es Ihnen auch so, Herr Worlitz?
Naja, da würde ich jetzt fast nochmal Diana ins Spiel bringen. Klar. Ja, nun, Blumenberge ohne Ende. Mhm. Bloß ich denke mal hier, weil Sie es gerade sagten, es wurden schon im Vorfeld Blumen abgegeben. Mhm. Und da denke ich, dass so mancher Norweger oder Norwegerin, meistens sind es ja alte Herrschaften auch, gedacht haben, die Blumen, die bringt man ihm ins Krankenhaus. Mhm. Dann freut er sich dran. Aber das... sowas funktioniert nicht. Und so sind es dann eben nachträglich die Trauerblumen geworden.
Ja, und am Abend oder am Tag vor seinem Tod war ja die ganze Familie im Krankenhaus. Sogar Marius Heuby mit Fußfessel hat eine Sondergenehmigung bekommen. Aber dass er eine Sondergenehmigung bekommen hat, da hat man ja schon gemerkt. Also man wird langsam aber sicher auch darauf vorbereitet mit der Meldung, ihm geht's sehr schlecht, was das Königshaus rausgegeben hat.
Naja, es geht trotzdem immer, und das führten die Norweger ja auch, mit den Tod von König Harald ging eine Epoche zu Ende. Mhm. 35 Jahre, das ist einfach eine Zeit, da, ja, da denken Leute nur an ihren König, und das ist immer Harald gewesen. Mhm. Da ist der Olaf längst verdrängt. Das ist der Vater von Harald. Und es wird jetzt eine Weile dauern, da wird man sich erstmal wieder versprechen, indem man sagt, Kronprinz Håkon ist nicht mehr, ist jetzt König. Und das geht eine Weile so, naja, wie bei Charles. Mit einmal weiß man King Charles, und dann geht es einem ins Blut über und auch bei dem, auch im Volk daneben.
Aber ehrlich gesagt, ich habe den Håkon immer, das war immer meine primäre Bezugsperson nach Norwegen. Vielleicht einfach, weil er so oft in den Medien ist und schon so viele Termine übernommen hat. Ne? Also Harald konnte dann ja auch nicht mehr so viel machen, seitdem es ihm dann ja auch nicht mehr so gut ging. Und Håkon hatte dann vielleicht auch immer mehr Präsenz. Und ich glaube, das liegt dann einfach daran, vielleicht auch so ein bisschen, aber für mich ist es so, als wenn das schon jetzt das nicht das Kronprinzenpaar, sondern das Königspaar wäre, Mette Marit und Håkon. Ne?
Ja, also man muss sagen, wie du sagst, halt also so noch ein paar Termine gemacht. Also wichtige Termine hat er sich wirklich nicht nehmen lassen. Zum Beispiel, als die norwegische Fußballnationalmannschaft zurückgekommen ist, nachdem die ja sensationell im Viertelfinale gestanden haben. Natürlich verloren haben, aber dennoch. Und da hat ja da noch Kronprinz Håkon in der Kabine noch nach dem Spiel gesagt, der König lädt euch ein ins Schloss. Mhm. Und da hat er dann auch noch, sagen wir mal, gestanden mit Stehhilfe und hat die Nationalmannschaft begrüßt und sich bedankt. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, was die Norweger, Norwegerinnen gerne gesehen haben, was ihn auch so ausgemacht hat.
Ich denke mal, dass man bei König Harald einfach sagen muss, er hat untadelig. Das ist ja wirklich so, große Skandale sind bei ihm überhaupt nicht in der Peilung gewesen. Er hat untadelig seine Regentschaft durchgestanden, und das ist etwas in heutiger Zeit, das wissen wir alle, das kann man leider nicht von jedem sagen.
Das stimmt allerdings. Und wenn man jetzt so die Sportbegeisterung nochmal sich anschaut bei König Harald, ich meine, er war ja ein Segler durch und durch. Und er war ja sogar noch, das hatte ich mir dann noch angeschaut, bei einer Regatta auf dem Bodensee 2018, ist zwar ausgeschieden, aber er war immer dabei. Olympische Spiele in Tokio 64, Mexico City, München. Er hat da immer wieder auch an Weltmeisterschaften teilgenommen. Also er war so, also ich meine, Segeln, da muss man ja auch, das muss man wollen. Also sag ich das aus meiner Perspektive. Und das hat ihn auch so sympathisch gemacht, auch für die Norweger, weil ja wahrscheinlich Segelsport auch ein Nationalsport ist, ne?
In Norwegen hat natürlich eine große Bedeutung auch das Skifahren. Und als ich im Schloss in Oslo war, da ging es um die nordischen Ski-Weltmeisterschaften, die dort in Oslo ausgetragen wurden. Und da wurde natürlich Harald gefragt, wie das so ist. Und da sagte er scherzhaft, in Norwegen wird jedes Baby mit Skiern unter den Füßen geboren. Und das zeigte eben, da auf die Bretter kommen sie alle. Aber er hat eben gesegelt, hat er auch vom Vater geerbt. Und bei dieser Bodenseeregatta, die Sie gerade erwähnten, da ist das Interessante ja gewesen, das waren alles historische Yachten. die waren teilweise 50 Jahre alt. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz anderes, gemütlicheres Bild, aber eine ernstzunehmende Regatta. Und in Kiel, da ist er damals, das war 87, sogar Weltmeister geworden. Und da habe ich ihn noch am Buffet fotografieren können. Ein Foto, das gut gelaufen war, weil er sich da Holsteiner Schinken auf sein Boot gepackt hatte.
Ja, Sie waren ja viel unterwegs als, ich sag mal, royaler Reporter. Und Sie haben angesprochen, ja, den Schießsport. Und der war ja auch noch, ja, noch im Februar war er noch dabei bei diesem Holmenkollen-Skifestival. Das hat er sich auch nicht nehmen lassen. Auch mit Krücken und wenn er viel sitzen musste, aber er war dabei. Und man hat ihn auch immer wieder gesehen, auch auf Social Media. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Bilder werden natürlich auch ausgespielt. Und das machte ihn natürlich auch sehr sympathisch, ne, beim Volk und überhaupt, dass er auch das noch mit 89, beziehungsweise ich glaube, da war er noch 88, ja, Februar Geburtstag, dass er da dabei ist, ne? Und auch so begeistert. Ich hatte immer so das Gefühl, gut, ich meine, es sind natürlich selektierte Fotos, aber er hat sich immer gefreut bei den Sportevents, ne?
Und dann darf man nicht vergessen, er war dreimal bei den Olympischen Wettbewerben beim Segeln dabei. Und das ist etwas, was natürlich im Volk immer so ein bisschen, da ist man so ein Hero. Da ist man eine Person, die vertritt das Land weltweit.
Ja, aber das schillert ja auch so nach außen irgendwie. Da bist du, und das macht dich irgendwie sympathisch so, und den Erfolg des Landes dann irgendwie so ein bisschen aus und so. Ich glaube, das kommt schon gut.
Aber nochmal auf die Beliebtheit zu kommen. Ich habe dann auch gesehen, also so diese Reaktion jetzt auch auf den Tod, beziehungsweise welche Bedeutung König Harald für sie hatte. Und er sagt zum Beispiel, eine junge Frau, es wäre großartig, dass Norwegen einen König hat, also das war noch, als König Harald gelebt hat, der nur Positivität ausstrahlt und dessen Rolle nicht zu entscheiden ist, der aber ein gutes Vorbild ist und in schwierigen Zeiten für uns da ist. Also es gab nichts Negatives. Ein bisschen wurde kritisiert, wie das Königshaus sich verhalten hat in Sachen Epstein und Verbindung mit Mette Marit. Und da würde ich auch gerne später nochmal sagen, wie ist der Ausblick, wie geht's weiter, wie gefestigt die Monarchie eigentlich noch ist, ne, in Norwegen. Aber ich finde, König Harald hat das noch so verkörpert und war auch, sagen wir mal, es war gesetzt, sage ich es mal, ne?
Naja, ich denke mal, das ist so ähnlich wie bei der Queen. Wenn jetzt so eine Persönlichkeit stimmt, dann ist natürlich immer eine Unsicherheit da. Und Sie sagten es eben, wir müssen nachher nochmal einen kleinen Ausblick machen. Unsicherheit bedeutet in dem Fall, oh Gott, was passiert nun? Und das ist eben das, was die Reaktion im Volk eben ausmacht und denkt, bis jetzt war alles in Ordnung, jetzt ist ein Umbruch da, hoffentlich überstehen wir das in einer Welt, die im Moment auch sehr im Umbruch ist. Es ist ja nicht so, dass wir keine Probleme haben, überall.
Und man muss natürlich dazu sagen, ich meine, die Königsfamilie hat interne Probleme. Ich sage nur Marius oder auch Mette Marit. Es waren ja die Schlagzeilen. Ich meine, da haben wir
Und nicht vergessen Märtha Louise.
Und Märtha Louise mit ihrem Ehemann, ne, dem Schamanen Dirk Verrett.
Ja, aber alles auch so dicht aufeinander jetzt am Ende, ne? So, wo wir auch gesagt haben. Wir haben in der Redaktion gesprochen und haben dann auch darüber gesagt, also irgendwie, das ist ja wie in einem Krimi, in einem Drama, das Drama um das norwegische Königshaus, weil das plötzlich so Fahrt aufgenommen hat, ja. Und wie wir auch sagten, und allein diese Mette-Marit-Geschichte, die Lunge, die Epstein-Geschichte, jetzt das.
Marius. Ja, ne, gut, und jetzt ist halt eben natürlich, ja, und er war da halt immer so ein Fels in der Brandung und jetzt mit König Håkon. Aber nochmal zurückzukommen auf Harald, er hat sich viel engagiert. Er hatte zwar nicht so viele Schirmherrschaften wie die Queen, die hatte ja mehrere hundert. König Harald hatte nur 30, ist auch ein kleineres Land, wohnen weniger Leute, gibt es also weniger Organisationen. Aber er war zum Beispiel, als er noch Kronprinz war, war er einer der Initiatoren des norwegischen Zweigs der WWF, ne, World Wildlife Fund, also Engagement für die Natur, und war auch 20 Jahre lang Präsident des WWF in Norwegen. Ich meine, natürlich, Norwegen steht auch für mich, also ich war noch nie in Norwegen, für Natur.
Genau, man muss da wissen, Norwegen ist ein Land, das steht für Wald, unendlich viele Wälder, es steht für unendlich viele Seen, für Gletscher, aber auch fürs Meer. Und das sind alles Punkte, wo die Umwelt angreifbar ist. Ob das die Fischerei ist, ob das die Holzwirtschaft ist und eben das Wasser, das Trinkwasser, die Elektrizität, all das ist schon etwas, was wichtig ist. Und Norwegen ist ja auch ein Land, das nach Erdöl gebohrt hat, im Meer und anderswo. Also da galt es schon drauf, dass mal jemand drauf schaut.
Und Für König Harald war es auch wichtig, durchs Land zu reisen in seiner Regentschaft. Er war ja immer wieder an verschiedenen Orten und er war ja sogar noch ein paar Monate vor seinem Tod in Westland. Und Königin Sonja war da nicht dabei, er hatte Herzprobleme, aber er hat das durchgezogen und hat sich da gezeigt. Und wir hatten es im Vorgespräch, Herr Wohrlütz, er wollte das ganze Land bereist haben, ne, in seiner Regentschaft.
Er wollte jede Kommune quasi in jedem Kreis einmal sich dort persönlich präsentiert haben. Ja, und das hatte er ja auch fast geschafft. Ich glaube, eine winzige Ecke fehlt. Und das ist wir wissen ja, wie viele Gemeinden und Städtchen, es ist ein langes Land, ein riesiges Land hat. Und da ist es dann schon eine gewisse Leistung, sowas durchzuziehen. Denn es sind ja immer lange Reisewege. Das darf man da nicht vergessen. Es ist nicht über 2000 Kilometer lang, das Land. Mhm. Da muss zweimal Deutschland hin und her. Und das ist schon eine ganze Menge.
Ja, aber hat er noch gemacht, fit sein. Ja, aber es passt ja auch, ne? Das ist nach seinem Motto. Ich bin König aller Norwegen.
Alles für Norwegen.
Und alles für Norwegen. Und dann, wenn du dann auch sagen kannst, ich war in jeder Gemeinde, klar, ich meine, 5 Millionen Einwohner sind das in Norwegen. Das ist natürlich nicht überlegt, meine Güte, das ist ja richtig süß. Da haben wir 75 Millionen mindestens mehr.
Ja.
In Deutschland, ne, wenn ich jetzt da so richtig rechne. Aber das ist natürlich schon ein Unterschied. Da denkst du so, ach, guck mal, wie süß eigentlich das für ein kleines Land am Ende. Aber das ist doch.
Aber die haben bestimmt auch viele, viele kleine Orte, genau. So mit 5 Häusern. Da musst du viel.
Die gehören wahrscheinlich auch wieder zu irgendeiner Gemeinde. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, dass es auch beschwerlicher ist, glaube ich, mit dem Reisen dann teilweise als
auf
hier.
Jeden Fall, ja.
Also, das finde ich richtig gut. Und das macht ihn noch sympathischer und sehr nahbar.
Und Sonja fast immer an seiner Seite. Und auch, was ihn auch sympathisch gemacht hat, dass er für seine große Liebe Sonja so gekämpft hat, ne? Für die bürgerliche Sonja Haraldsen, die er ja erstmal nicht heiraten durfte. Und er hat gesagt, ne, also wenn ich nicht heiraten darf, verzichte ich halt auf die Krone. Also er war da schon auch sehr konsequent. Und irgendwann sein Vater, König Olaf,
hat nachgegeben.
ne? Und dann endlich am 19. März 1968 wurde bekannt gegeben, dass er die Erlaubnis erteilt hat, dass sein Sohn Harald eben Sonja Haraldsen heiraten darf. Das war natürlich auch zu dem Zeitpunkt was ganz Besonderes. 68, ich meine, heute ist es normal, dass man bürgerlich heiratet in diesen Kreisen, aber da, ne?
Naja, man hatte damals so seine Befürchtung und die sind ja manchmal auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, aber die beiden haben durchgehalten, die haben gut zusammengepasst, sie haben harmoniert und er hat ja auch viel auch für seine Frau getan, er hat sie entsprechend auch, ich sag mal, zuletzt noch reich beschenkt zum 80. Geburtstag. Dieser Kunststall ist letztlich etwas, was er ihr überlassen hat hinterm Schloss. Da durfte sie sich dann als Künstlerin, aber auch als Mäzenin austoben, sagen wir es mal so.
Und ich meine, die beiden hatten auch keine Skandale, jedenfalls keine, die bekannt geworden sind. Also ich sag mal, eine skandalfreie Ehe. Das hat es wahrscheinlich auch ausgemacht, dass da war es einfach ruhig. An der Stelle.
Ja, ich war ja bei der Regenbogenpresse und da haben wir wirklich jahrelang versucht, da immer mal so ein bisschen rumzustochern. Es gab mal eine kurze Zeit, da wurde Sonja nachgesagt, irgendein Verhältnis mit einem Zahnarzt zu haben. Aber das ist dann alles wieder versandet. Naja, da wurde genauso gestochert wie heute.
Und erfunden, brauchte, ne?
Ja, erfunden. Mhm. Und man brauchte ja nur immer eine Geschichte. Mhm. Aber die beiden haben untadelig durchgehalten. Mhm. Und das ist eben etwas, was gerade dann, wenn eine Bürgerliche einheiratet. Und das waren damals die Angriffspunkte bei Sonja. Sie hat sich zuweilen sehr hochnäsig, so hieß es, gezeigt. Das heißt, sie wollte königlicher sein als eine Königin. Mhm. Das ist natürlich dann manchmal so eine Verunsicherung und dann geht man auf Distanz mal so. Aber das hat Sonja dann sehr schnell begriffen, dass das so nicht geht. Und dann ist sie eine wunderbare Frau an Haralds Seite geworden und ist es ja jetzt als Königin, Witwe, hoffentlich noch eine Weile weiterhin.
Ich fand aber auch, die haben so rein optisch irgendwie ein tolles Paar abgegeben, ne? Also das sah alles so, das hat irgendwie so gepasst. Das war rund, dieses Bild. Wenn sie zusammen irgendwo gesessen haben oder so, wie sie sich präsentiert haben. Und also ich habe viele alte Bilder dann auch gesehen, die vor Jahrzehnten gemacht wurden. Da dachte ich so, oh Mensch, die stellen was da, denen würde ich vertrauen irgendwie. Toll.
Ja, haben 2 Kinder bekommen, also erst Märtha Luise, die ist ja älter, und dann Håkon. was ich immer so sehr präsent finde, ist so dieses Durchsetzungsvermögen, ne? Und seine Ausdauer und auch so dieses Stehaufmännchen. Und ich glaube, wenn man so auf seine Lebens oder auf sein Leben schaut, dass er ja schon früh einiges durchmachen musste, den Zweiten Weltkrieg beispielsweise. Mit 3 Jahren ist er aus Norwegen weg. Er floh mit seiner Familie, also mit Mutter und Geschwistern, 1940 vor den deutschen Besatzungstruppen. Dann ging es erst mit dem Zug nach Norden. Und dann konnten sie gerade so der Verhaftung durch die deutschen Besatzungstruppen entgehen. Und dann überquerten Kronprinzessin Märtha, also es war seine Mutter und er mit seinen Geschwistern, die Grenze von Schweden. Und die reisten dann auf Einladung von Roosevelt in die USA und waren dort dann in Sicherheit. Der Vater allerdings, der blieb in Europa. Allerdings ging es ins Exil nach London, inklusive Regierung und einigen Diplomaten. Und von dort aus wurde dann regiert. Also sie waren getrennt, die Familie in USA, und es ist natürlich auch nicht gerade einfach für ein kleines Kind, wenn der Papa nicht da ist, ne?
Ja, und diese ganze Unsicherheit, dass man dann die schlechten Nachrichten aus Norwegen bekommt.
Und interessant ist noch, um zurückzukommen auf dieses Exil in London, also dass die norwegische Regierung dort war, als Dank, ne, das hatte ich schon mal erzählt, gibt es jedes Jahr einen großen Weihnachtsbaum am Trafalgar Square aus Norwegen. Da wird dran erinnert, gibt es auch eine Tafel. Das ist ganz interessant, dass es immer noch so weitergetragen wird, dass immer noch das so lange währt, ne? Und nachhalt auch noch, ne? Und Harald hat ja dann die Schule weitergemacht. Der war ja auf einer ganz normalen Schule und er sollte so eine Schulbildung bekommen wie andere auch. Der Unterschied war nur, dass so ein Wachmann dabei war. Wie man heute sagen würde, Security war dabei in der Schule. Hat dann auch Abitur gemacht und hat dann so einen ganz normalen Weg genommen, hat VW studiert, Politik, erst in Oslo und dann in Oxford. Und da hat er schon Sport gemacht. Dann Wehrdienst, müssen sie ja auch natürlich alle machen, die Kronprinzen. Naja, und 1957 war es dann so, dass eben König Håkon der Siebte starb, also der Großvater von Harald, und der Vater von Harald, Olaf, Chrissi Kahn, kommst du noch mit?
Ja, ja.
Wurde dann König und Harald wurde dann Kronprinz. Und er war dann zum ersten Mal ja gefragt, musste am Staatsrat teilnehmen und übernahm auch, natürlich muss man ja als Kronprinz dann auch immer wieder die Regentschaft übernehmen, wenn der König abwesend ist. Also es war schon so, dass er dann richtig gefordert war ab 1957.
Naja, es ist so, dass auch in kleinen Ländern immer irgendetwas anliegt. Also da darf man schon sicher sein, auch wenn das vielleicht nicht ins Aufgabenbereich wie bei der Queen ist oder so, die weltweit ja ihre ganzen Untertanen hatte, sondern da war Harald was immer überschaubar. Und große Auslandsreisen haben weder Harald gemacht, so wie das andere Staatsoberhaupt der Königinnen oder Königin machen, die hat er nicht gemacht. Das war schon immer etwas verhalten. Und sein Vater, König Olaf, erst recht. Also Norwegen war im Ausland zwar präsent, aber nicht überpräsent, wie meinetwegen, wir sehen da ja immer Königin Silvia, die überall auftaucht, oder eben auch die Queen damals, wenn sie ihre großen Reisen.
Oder König Charles jetzt, ne?
Charles, auch, genau, gell? Der ja auch fast alle Länder der Welt bereist, ja. Naja, wir hatten in Europa ja fast wir hatten in Europa tatsächlich eine Überzahl an Königinnen. Und das war natürlich ein ganz anderes Bild. Wenn da Beatrix auftauchte, wenn Margrethe auftauchte, wenn die Queen auftauchte, das waren schon mal 3 große Persönlichkeiten. Ich weiß nur, dass, wenn man das mal ganz kurz vergleichen darf, auch Albert von Monaco ist ja lange ein einsamer Knabe gewesen, der in der Verantwortung stand. Und wenn der nach Amerika kam, naja, dann guckte man einmal hin und sagen, oder geht er? Und dann war es auch schon vorbei. Und das ist natürlich immer etwas anders, als wenn eine strahlende Persönlichkeit als Frau dazu kommt. Es ist einfach ein Eyecatcher. Und der fehlte lange bis eben, waren ja in das Leben von Harald.
Das stimmt. Und dann 1991 im Januar wurde dann Harald König. Und da war ja wieder die Frage nach dem Slogan. Ich hatte ja schon gesagt, alles für Norwegen. Und das hat er tatsächlich übernommen von Vater an Großvater. Der hat da gar nichts groß geändert, weil oft ändern sie ja ihren Slogan für die Amtszeit.
Claim,
genau. Das hat er einfach gesagt, nee, alles für Norwegen passt. Ich finde ja auch, es ist erstaunlich, hat ja nach gesundheitlichen Rückschlägen ja immer wieder zurückgefunden. Also im norwegischen Fernsehen wurde dann das dann auch aufgereiht, was er alles hatte. Und 2003 im Dezember kam ja so der erste gesundheitliche Rückschlag, der große Rückschlag, ne? Da wurde bekannt gegeben, dass er Blasenkrebs hat.
Das ist richtig und da gab es auch sehr erschütternde Fotos und dann weiß ich, dass er damals schon von einigen Medien auch, ich sag mal, totgeschrieben worden ist, so nach dem Motto, das ist so ernst so und steuert irgendwie auf das Ende hin. Und da haben wir ja nun gesehen, das war es alles andere als so prophezeit. Er hat sich als Stehaufmännchen auch bei anderen Leiden, die er durchstehen musste, erwiesen und hat eben nach seinem, ja, ich sag mal, Leitspruch auch insofern gehandelt, dass er gesagt hat, Abdanken kommt nicht in Frage, von der Wiege bis zur Bahre untergeordnet als dienender Monarch oder eben Kronprinz oder wie auch immer, als dienender Royal und hat Bagger durchgehalten. Einige denken ja immer, warum geht der nicht in Rente?
Ja, so wie Margrethe von Dänemark,
ja.
Ne?
Naja, gut, aber die ist sehr, sehr, sehr hinfällig auch, also wenn was das Gehen anbelangt und ich glaube, das war der Grund bei ihr auch, dass sie eben sagte, sie macht langsam dann eine schlechte Figur. Und dann ist es auch erlaubt, denn Margrethe hatte immer gesagt, Abdanken gehört nicht zu ihrem Vokabular.
Ja, das stimmt, genau.
Und dann kam mit einmal doch vielleicht körperliche Einschränkungen dazu und ich denke mal, dann soll man das auch tun.
Aber wie gesagt, also man hat es ja immer gehalten mit dieser Stehhilfe, mit seinen Krücken. Man hat das auch einfach, es war auch normal dann im Bild. Kronprinz Håkon hat ja relativ lang dann auch die Pflichten übernommen für Harald, als diese Blasenkrebsdiagnose rauskam. Dann hatte er Probleme mit dem Herzen immer wieder. Ich wusste gar nicht, er hat geraucht. Das war nie
ja,
so bekannt.
Ja, das hat er dann
ne?
aufgegeben. Das hat er dann aufgegeben, als die Ärzte gesagt haben,
jetzt
wenn
ist
er weiter
vorbei.
Raucht, genau, dann verdichten sich die Adern wieder.
Ja, aber ja. Interessant, weil ich hätte niemals König Harald mit Zigaretten in Verbindung gebracht. Also
ich glaube,
wirklich,
sie
ne?
haben alle geraucht. Alle früher in den 50er Jahren, 60er Jahren.
Die einzige war Königin Margrethe, die das ja, gezeigt hat. Ja, das war die einzige.
Das war die dann abhängig war von der Zigarette.
Ja gut, bisher hätte ja sagen können, bitte keine Fotos von mir mit Zigarette. Ne? Aber
wäre wahrscheinlich schwierig geworden, also bei ihr eins zu finden.
Außerdem muss man dazu sagen, sie war eben das, was man von einem König oder einer Königin in ihrem Fall erwartet. Sie war souverän. Aber ich habe sie mit Alkoholglas und mit Zigarette fotografiert und sie hat das ja gesehen. Ich stand ja 80 Zentimeter vor ihr. Also das interessierte sie überhaupt nicht. Mit anderen Worten, wenn ich rauche, dann rauche ich und dann hat der Rest zu dienen und dann ist es auch gut.
Und zu akzeptieren. Aber König Harald haben Sie nie mit Zigarette gesehen, oder?
Nein, das ist allerdings vielleicht auch da schon vorbei gewesen. Wobei es ja immer Fälle auch gibt, wenn er jetzt mal eine
es hieß 2005,
Stunde,
hätte er
ja,
aufgehört.
Ja, halbe Stunde Gessner hat. Ja gut, 2011 war ich bei ihm, da hatte er, ist er ja schon geheilt gewesen. Aber ich denke mal, es gab ja auch schon so Termine, wenn man eine halbe Stunde irgendwas zu tun hat, dann kann man da ja vielleicht auch mal drauf verzichten. Man muss ja nicht, wenn man irgendeine Bank durchschneidet, weil man eine Brücke einweiht, in der anderen Hand noch die Lulle haben, wie man früher sagte. Also das tut ja nicht nötig und das können einige ja durchaus auch drauf verzichten. Mhm. Ne?
Ja, und dann habe ich mal kurz gestutzt. Im Februar 2024, da kam ja die Meldung raus, dass König Harald in Malaysia im Krankenhaus ist, Infektion und neuer Herzschrittmacher wurde eingesetzt. Und da wurde er mit dem Rettungsflugzeug, das ja von der SAS, Scandinavian Airlines, bereitgestellt worden war, damit er nach Norwegen zurückgeflogen wird. Da dachte ich kurz, oha. Ist es jetzt soweit? Aber irgendwie, nee, zu dem Zeitpunkt. Wie war denn es für Sie, als Sie das gelesen haben, Herr Wallitz?
Naja, er hatte einen provisorischen Herzschrittmacher und den haben die in Oslo dann gegen ein ordentliches Teilchen ausgetauscht und danach funktionierte das. Aber im ersten Moment denkt man sowieso immer, wenn das in so ein asiatisches Land, wo man denkt immer, das funktioniert doch da alles nicht so wie bei uns, dann ist man doch überrascht, dass alles dort auch sehr gut geregelt ist. Und danach ging es ja bei ihm immer weiter noch so. Es kam ja immer wieder etwas hinzu.
Teneriffa, ne, zum Beispiel dieses Jahr, da war er auch im Krankenhaus, Infektion wieder und Dehydrierung. Ja, und dann kam noch der Leibarzt, kam ja auch noch hin. Und da war ja bei den Norwegern auch so ein bisschen alles so in Alarmstimmung, ne?
Naja gut, die hatten sicherlich sich Gedanken gemacht, was der Herr sich da noch zumutet, nach dem Motto, muss man unbedingt nach Teneriffa fliegen.
Soweit ist es ja nicht, ne? Es ist nicht so wie Malaysia.
Ja, genau. Aber trotz alledem ist es ja doch so, dass man, wenn man so angeschlagen ist gesundheitlich, ob man sich das dann zumutet.
Ne? Und nach Teneriffa ist er im März wieder aufgetreten, und zwar beim Holmkollen Skifestival. Das hat er sich dann, hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, ne, auch nicht nehmen lassen. Also deswegen dachte ich mir irgendwie, so ein Stehaufmännchen, und als die Meldung kam, dass es sehr ernst um ihn steht, war ja schon klar, dass es wirklich sehr ernst ist, ne? Jetzt dann zuletzt, ja, vor seinem Tod. Also da gab es schon Unterschiede in der, ich sag mal, in der Bekanntgabe, bekannt oder bei den Bekanntmachungen, die Wortwahl, ne, vom Königshaus.
Naja, wichtig ist, man darf ja auch eins nicht vergessen, und das ist das Alter. Jetzt reden wir von einem Herrn, der mit 89 gestorben ist. Das ist ja schon ein ganz schöner Klotz. Und da wissen wir auch, da hilft kein Geld, da helfen keine Ärzte irgendwann mehr. Das ist einfach ja ein Verschleiß am Körper, das ist dann einfach mal zu Ende. Und er stirbt also ja vor dem 90. Geburtstag, also im 90. Lebensjahr. Und ich denke mal, da darf man auch dann seine Augen schließen und froh sein über das, was man eigentlich in Gutes geleistet hat. Ich sehe da so einen gewissen Respekt, der sich überall ihm entgegenbrandet, und auch jetzt eben eine Lebensleistung, die sich sehen lassen kann. So gesehen, der Mann hat seine Pflicht erfüllt.
Wie schwer wird das jetzt eigentlich für Håkon? Also ich weiß nicht, der hatte ja eigentlich auch ein gutes Ansehen im Volk, im Norwegischen, ne? Und aber dem traut man doch mit Sicherheit zu, gut in die und souverän in die Fußstapfen des Vaters treten zu können, denke ich mal.
Ich denke mal, das bedeutet für ihn, die Regierungsgeschäfte, die macht er, die reißt er einfach ab, die kennt er, er weiß, was da zu tun ist, er ist lange genug im Business gewesen, er kennt das Geschäft. Wovor ihm sicherlich so ein bisschen graut, das ist das Private, also das Angreifbare im Privatleben, und das ist mit dem Marit, ihr Gesundheitszustand ist ja nun auch nicht so, dann kommt die Affären dazu. Also da sind noch einige Baustellen, wenn man dann noch Märtha Louise einrechnet. Also ich denke mal, privat wird ihm vor einigen Sachen schwanen. Aber was das Geschäft angeht, die Amtsgeschäfte, die reißt er einfach ab. Das weiß er, wie es geht.
Es gab ja nochmal eine Umfrage im Februar 26, und da war das der absolute Tiefstand, ne, für die Monarchie, also die Zustimmungswerte. Da waren nur noch 60% der Norweger, die Monarchie befürworten. Allerdings war immer noch König Harald äußerst beliebt. Also da war irgendwie nicht dran zu rütteln. Also in der Skala 1 bis 10, da stand König Harald mit 9,2 Punkten, Königin Sonja 8,6, generell die Monarchie bei 60%. Und es wird ja immer wieder im Parlament versucht, die Monarchie auch abzuschaffen. Es gibt ja immer wieder diese Abstimmungen. Und es ist natürlich jetzt spannend, wie Sie auch gesagt haben, Herr Wohlitz, wie das jetzt weitergeht. Privat hat er seine Baustelle, das andere hat er drauf. Aber dennoch, also ich meine, er muss vieles jetzt auch machen fürs Königshaus, dass die Zahl oder dass es wieder hochgeht, ne?
Naja, und sein Ansehen war eigentlich recht gut oder ist recht gut von Håkon, denn er ist auch einer, der tatsächlich seine Pflicht erfüllt, der da ist, wenn er gebraucht wird. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und was anderen muss er eben sehen, einiges hat er sich selbst eingebrockt, und das wird er auch versuchen, in Ehren irgendwie zu lösen. Und ich denke mal, also in meiner Lösung ist ja immer da, dass Mette Marit sich aus gesundheitlichen Gründen ganz raushalten wird und er dann eben auch ein König im Alleingang ist, der das meiste dort regelt.
Und ich meine, bei dieser besagten Umfrage, da hatte Kronprinz Håkon hatte eine 7,9. Und Mette Marit gerade mal halbiert von 7,4 auf 3,7. Also man sieht schon, die Norweger machen da feine Unterschiede. Gut, in der letzten Zeit hatte es natürlich das überlagert, ihre Lungentransplantation. Aber dennoch, die Epstein-Geschichte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Norweger es vergessen. Und es ist ja nichts in Stein gemeißelt, also wie es weitergeht mit der Monarchie in Norwegen. Und ich sag mal so, nichts ist unmöglich in diesen Zeiten. würde ich
sagen.
Nein,
bloß
ne?
Die Norweger werden sicherlich auch mal drüber nachdenken, wer soll es sonst machen.
Ja,
und ein Politiker ist mindestens genauso angreifbar wie ein Regent. Und das sehen wir in anderen Staaten auch. Also das ist schon nicht einfach immer. Und auch diese Ministerpräsidenten, was erlebt man oder hört man? Die Anfeindung Dänemark ist auch eine sehr resolute Frau, die immer angemacht wird im Volk mit irgendwelchen Vorwänden. Und da muss man schon sehr stark sein. Und da denke ich, manchmal ist das da, wenn man so ein Geburtsrecht hat, gar nicht so schlecht. Man ist es eben. Und das fühlt man sich halt.
Und
ne?
Ich nehme auch an, dass einfach auch die Norwegerinnen und Norweger das Königshaus in diesen Zeiten als wichtige Stütze und Konstanz ansehen. Ja.
Das denke
und
ich auch.
Natürlich, König Harald hat diese Konstante sehr gut verkörpert. Er hat alles für Norwegen gegeben. Und jetzt liegt es an Håkon den Achten, dass er eben das auch verkörpert. Ne? Ich bin gespannt, wie es wird.
Und wie findet jetzt eine Krönung statt? Gibt es überhaupt eine oder gibt es nur eine Ernennung, sprich eine Vereidigung?
Mhm.
Ich tippe mal fast auf Letzteres.
Ich auch.
Ich sehe Håkon nicht mit einer Krone auf dem Kopf.
Ich meine, es gab ja diese Zeremonie in Trondheim von König Harald und Königin Sonja 1991. War jetzt natürlich nicht so wie bei König Charles, aber dennoch auch sehr feierlich. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das Stand heute zur Aufzeichnung kann ich mir nicht vorstellen.
Aber das wäre doch gerade ein Zeichen in diesen Zeiten und
es
so. Ne?
Es nicht pompös zu machen, meinst du?
Nee, es eben doch pompös
Echt?
Zu machen. Ja, weil man dann sagt, hey, da ist er, das ist der König, das ist der Nachfolger, ihr habt den Harald so gemocht und jetzt ist der Sohn, der dafür steht.
Nee, also ich
diese
würde
Identifikation
sagen, okay,
könnte stärker
also,
sein.
Ja, ja, ich denke einfach, das glaube ich, also ich glaube, dass es zurückgenommener besser ankommen würde beim Volk.
Ja,
ja also ich denke mir so, wenn es alles nicht geben würde, also mit Mette Maritz wäre alles gut und so weiter, da würde ich sagen, Chrissy Kahn, hast du recht.
Ja.
Aber nicht unter diesen Voraussetzungen. Aber gut, wir werden sehen. Was sagen Sie, Herr Wollitz?
Ja, werden wir sehen. Ich glaube auch, dass da Zurückhaltung besser ist. Wenn es eine Königskrone überhaupt so gibt in Norwegen, wie wir uns das vorstellen, dann würde es mir, also mir jetzt, ich bin ja kein Norweger, reichen, wenn die auf einem Samtkissen liegen würde und man würde während der Zeremonie einmal nobel drauf hinweisen und ansonsten eben die Hand zum Himmel strecken und sagen, ich schwöre. Und ich denke mal, das ist vielleicht das, was die Norweger auch wollen. Gradlinig ein in dem Bekenntnis so weiterzumachen, wie es der Vater war, gleichzeitig unter modernen, heutigen Aspekten.
Ein schönes Schlusswort, Herr Wollitz. Ja, es hat Sie mal wieder getroffen mit dem Schlusswort.
Ja, hat es, aber ich muss sagen, ich bin ja auch betroffen durch den Tod von Harald.
Ja.
Also ich muss sagen, es tut mir schon leid, ja.
Also muss ich auch sagen, geht eine Ära zu Ende. Ja, es ist ja immer so, bei dem Tod eines Monarchen oder einer Monarchin, das dann ja, so ein Buch zugeschlagen wird. Ne?
Richtig, aber jetzt muss man eben nach vorne schauen. Ich denke mal, ich bin ja Fotograf auch noch gewesen und da hatten wir immer den Spruch, des einen Tod ist des anderen Brot. Das heißt also, der eine ist gestorben und der andere kriegt jetzt Aufgaben, lebt davon, von der Vergangenheit auch, aber er baut sich eben darauf auf und ich denke mal, so wird es hier auch sein.
Mhm. Und es gibt ja auch ein gutes Fundament, das, was auch König Harald hinterlassen hat. Ne?
Und so ausschweifend ist die norwegische Monarchie ja nun auch nicht, dass da egal gerechnet wird, was irgendwelche Unternehmungen kosten, die sich da, wie meinetwegen in England, Charles leistet, wenn er mit dem Hubschrauber durch die Lande reist und schon steht am nächsten Tag, wie viele Millionen da wieder verpulvert worden sind. Oder die vielen Wohnsitze, da ist Norwegen ja auch sehr bescheiden, eine Skihütte. Da haben sie noch, es gibt noch ein Schloss in Bergen und es gibt sonst noch ein kleines Schlösschen. Also ich denke mal, das ist alles okay. Also das ist so zu verkraften für ein eigentlich immer noch reiches Land.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, vielen Dank an Sie, Jürgen Wollitz, dass Sie sich so schnell die Zeit genommen haben.
Ich bin doch immer gern bei Ihnen, Frau Malun, zu Gast. Und heute, das war ja nun ein Anlass, also ein Muss, ein Must. Und daher bin ich froh, dabei gewesen zu sein.
Ja, vielen Dank. Und an dich, Chrissy Kahn.
Ja.
Wir hatten auch unsere Zuhörer und Hörer, die uns schon lange folgen und hören, die warten ja immer auf die Tea Time. Die haben wir rausgelassen aus gegebenen Anlass. Passt nicht.
Ja. Das stimmt.
Und wir verschwinden jetzt wieder in die Sommerpause, Chrissy Kahn.
Das machen wir.
Ich werde weiter Folgen produzieren, war nur kurz da und dann melden wir uns wieder. Ja. Und hören uns wieder, Chrissy Kahn. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Und Jürgen Wollez, auch wir hören uns wieder, da bin ich mir ganz sicher. Es gibt ja immer wieder Themen, die wir zu besprechen haben. Also, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Folge zu hören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hoffentlich wird das Thema kein royaler Trauerfall sein. Aber das Leben ist eben so, ne? Also, mein Motto ist ja hier, Chrissy Kahn, Jürgen Wollez. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Und ich sage auch tschüss, Frau Malun, tschüss, Herr Kahn, nach Mainz. Ich bleibe in Eggernförde, da regnet heute der Himmel, er weint ein wenig.
Und tschüss an euch da draußen. Ciao.
Tschüss.
Annelies royale Welt.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Ein ARD-Podcast vom SWR.